Ich habe leider das Bild nicht gefunden im Internet, deshalb bemühe ich jetzt eure Vorstellungsgabe. An einem Bach sitzt ein kleiner Tiger. Im Bach liegen große Steine, sodass man über die Steine auf die andere Seite kann. Auf der anderen Seite erscheint plötzlich ein großer, schwarzer Panther. Nun stellt euch vor, ihr seid der kleine Tiger. Auge in Auge mit dem Panther und der streckt schon seine Tatze aus, um den ersten Stein zu berühren, um rüberzukommen auf eure Seite. Alles ist eine Frage der Perspektive. Das Bild schwenkt um. Wir schauen aus der Perspektive des Panthers. Da sitzt tatsächlich dieser kleine Löwe. Aber hinter dem kleinen Löwen ein großer Löwe. Und der Panther würde niemals diesen Bach überqueren, weil er nicht nur den kleinen Löwen sieht, sondern er sieht vor allen Dingen den großen Löwen und sagt sich, das lasse ich bleiben. Wir haben eben gesungen, dass wir Gott nicht sehen können. Aber Christen glauben, dass sie den guten, mächtigen Gott, der stärker ist als ein großer Löwe, in ihrem Rücken haben. Dass er da ist, selbst wenn sie ihn nicht sehen. Und ich weiß nicht, was heute euer schwarzer Panther ist, und das kann bedrohlich sein, aber wenn ihr einmal den Perspektivwechsel annehmt und euch sagt, dass alles Feindliche letztlich zwar euch sieht, und das könnte bedrohlich sein, aber hinter euch steht der große, gewaltige Gott, dann kann da Frieden einkehren, dann kann die Angst weichen, weil wir eine neue Perspektive, nicht unseren eigenen menschlichen Blickwinkel eingenommen haben, sondern Gottes Perspektive. Wir alle haben in bestimmten Situationen Angst, in unterschiedlichen Situationen. Und wir können natürlich versuchen, unsere Angst zu leugnen und zu unterdrücken, aber das wird uns kaum gelingen. Und am besten gehen wir offen mit unserer Angst um und sind ehrlich. Stehen zu unseren Ängsten. Manchmal betreffen unsere Ängste materielle Dinge, aber vielfach betreffen sie eher unsere Existenz. Da geht es um Lebensbedrohung, manchmal um Tod. Manchmal haben wir Angst, weil das Leben so kurz ist und wir nicht wissen, wie lange Zeit wir noch haben. Ängste können uns beherrschen, sie können uns fehlleiten, dass nicht nur uns Schaden zugefügt wird, sondern sogar noch den Menschen um uns herum, weil wir der Angst eine Landebahn in unserem Leben geben. Und heute wollen wir uns mit der David-Geschichte weiter beschäftigen und wollen uns Kapitel 21 anschauen, eher ein trauriges Kapitel. Da sehen wir nämlich, was Angst anrichtet, wenn man der Angst Landebahn gibt. Aber wir wollen uns nachher auch Psalm 34, der nach diesem Kapitel entstanden ist, den David geschrieben hat als Gebet, was uns überliefert ist, da lesen wir dran, wie Angst besiegt werden kann. Aber zunächst haben wir da Kapitel 21. Was war geschehen? David war auf der Flucht vor König Saul, der ihm nach dem Leben trachtete. David hatte glücklicherweise einige Mordanschläge schon überlebt. Und nun finden wir ihn hier in Kapitel 21, dass er nach Nob flieht. Damals stand in Nob das Zeltheiligtum. Das war der Ort der Gegenwart Gottes. Dort erlebte man Gott, dort ging man hin zum Beten. Und in dieser Priesterstadt gab es ganz viele, die Gott nah waren. Die Priester, die Vermittler waren zwischen Gott und den Menschen. 85 Priester hielten sich in Nob auf. Also man kann sagen, es ist ein guter Ort, wenn man schon auf der Flucht ist, dass man dorthin geht, an den Ort der Gegenwart Gottes. David war auf der Flucht, er brauchte dringend Proviant und er kommt da zu den Priestern und er bittet den hohen Priester um Essen und leider ist nichts da. Warum auch immer, konnten die ihm nichts geben und es waren nur die 12 Schaubrote im Heiligtum und diese 12 Schaubrote, die symbolisierten Gottes Versorgung für sein Volk, 12 Brote für jeden der Stämme Israels ein Brot. Und diese Brote wurden immer einmal in der Woche vom Priester nachgelegt, dass es nicht altes, hartes Brot da war. Aber diese Brote waren nicht einfach zum Essen für die Leute, sondern sie waren ja das Symbol im Heiligtum. Und der Priester sagt, ich kann dir nichts geben, also wir haben nur die Brote. Und in dem Moment hätte David innehalten können und sagen können, ach ja, die Brote, was sagen uns eigentlich die Brote? Gott versorgt uns, Gott versorgt jeden von uns. Aber David hat solche Angst, dass er, ich sag mal, die roten Ampeln überfährt. Er lügt den Priester an, er täuscht vor, er wäre in geheimer Mission des Königs unterwegs. Diese Brote durften ja auch auf jeden Fall nicht gegessen werden, wenn man nicht heilig war, gereinigt war. Naja, David lügt diesen Priester an, damit er doch diese Brote bekommt. Jesus stellt ja später im Neuen Testament klar, dass es gar nicht schlimm ist, dass David von diesen Broten genommen hat und gegessen. Denn letztlich soll ja alles uns Menschen dienen. Und wenn wir in Nöten sind, dann sind die Menschen wichtiger als irgendwelche Regeln und Gesetze. Aber er lügt hier, weil er Gott nicht vertraut. Und der Priester händigt ihm die Brote aus. Und dann geht das weiter. Wir lesen in Kapitel 21, Vers 8, dass dort noch jemand war, sozusagen jemand, der das Ganze mitbekam. Es war dort an jedem Tag ein Mann von den Knechten Sauls, eingeschlossen vor dem Herrn mit Namen Doeg, der Edomiter. Er war Aufseher über die Hirten Sauls. Und David sagte zu Ahimelech, dem Hohenpriester, ist nicht in deiner Hand ein Speer oder ein Schwert, denn ich habe mein Schwert und meine Waffen nicht mit mir genommen, weil die Sache des Königs dringend war. Und der Priester sagte, das Schwert des Philisters Goliath, den du im Terebintental erschlagen hast, siehe, es ist in ein Oberkleid gewickelt hinter dem Priesterschurz. Wenn du dir das nehmen willst, so nimm es. Denn außer diesem ist kein anderes da. Und David erwiderte, seinesgleichen gibt es nicht, gib es mir. Also wenn wir in dieses Kapitel schauen, merken wir, was Angst anrichten kann. Es spinnt sich um David so ein Netz von Unwahrheit, Täuschung, letztlich ja einer Selbsttäuschung. Und obwohl er registriert, dass da ein Edomiter ist, der offensichtlich zum jüdischen Glauben übergetreten war, aber ein Knecht Sauls war, zieht er diesen Priester durch seine Lügen in seine Fluchtgeschichte hinein. Und damit gefährdet er ja die Priester. Kein anderer als David weiß, wie aggressiv Saul werden kann. Natürlich konnte er nicht sicher wissen, was Saul mit diesen Priestern anrichten würde, wenn sie ihm unterwegs helfen würden, aber wir lesen ein Kapitel später, dass David gesteht, ich wusste schon an jenem Tag, weil der Edomiter dort war, dass er es Saul berichten würde. Ich bin schuldig am Tod aller aus dem Haus deines Vaters, sagt er dem einzig Überlebenden, der dann diesen Meuchelmord von 85 Priestern überlebt. David wusste schon in dem Moment, dass er verantwortungslos handeln würde, wenn er die Priester durch seine Lügen in seine Flucht hineinbindet, sie zu seinen Komplizen macht. Wir lernen aus der Geschichte, dass wir achtsam sein sollten auf Gottes Warnsignale. Mitten in unser Tun, oft in unser ängstliches Tun, spricht Gott in unser Leben, gibt uns einen Wink, damit wir innehalten. Und wir sehen in der Geschichte, was passiert, wenn man alle Ampeln überfährt. David sagt später, als ich ihn sah, wusste ich gleich. Und manchmal ist es doch so, wir haben Angst, aber wir wissen eigentlich gleich, dass das, wie wir uns verhalten, was wir zu tun gedenken, was wir mit unserer Angst machen, nicht der richtige Weg ist. Und Gott ist so gnädig und freundlich, dass er uns immer wieder erinnert an Gottes Erfahrungen, an Siege, die wir eigentlich erlebt haben, um unser Vertrauen zu werben. Der Priester sagt ihm ja, also wenn du ein Schwert willst, wir haben bloß das Schwert Goliath. Und ihr erinnert euch an die Geschichte, David war mit einer Steinschleuder und 5 Steinen gegen diesen Goliath angetreten. Als David Goliath gegenüberstand, hat er diesem Schwert des Goliath überhaupt nichts beigemessen, keine Macht. Und tatsächlich hatte sich ja dieses Schwert als unwirksam erwiesen. Und nun ist das Schwert, das einzige, was vorrätig ist. Und jetzt greift er zu diesem Schwert. Eigentlich ganz unsinnig. Eigentlich hätte er in dem Moment, wo der Priester ihm sagt, ich sag mal, zufällig haben wir ein Schwert hier und das ist das von Goliath, den du doch besiegt hast. Da hätte David innehalten können. Ja, Moment, stimmt. Der Sieg damals, da habe ich doch auch nicht auf menschliche Kraft gebaut, sondern ich habe meinem Gott vertraut. Und das hat funktioniert. Was will ich denn mit diesem wirkungslosen Schwert? Er hätte innehalten können, sich erinnern können an diesen großen Sieg, den er im Namen seines Gottes, durch Gottes Hilfe, indem er nicht auf sich gebaut hat, auf menschliche Kraft gebaut hat, errungen hat. Aber auch hier überfährt er eigentlich wieder so ein Erinnerungszeichen. Der Priester sagt sogar, wenn du es willst, nimm es dir. Er sagt gar nicht, ich gebe es dir. Das ist nochmal so indirekt ein Wink, dass der Priester sagt, das willst du doch wohl nicht ernsthaft nehmen. Das hatte doch damals schon keine Wirkung und darauf willst du jetzt bauen? Und dann sagt David, seinesgleichen gibt es nicht. In dem Moment vor Angst, so verblendet, baut er plötzlich auf etwas, worauf gar nicht zu bauen ist. Und er überfährt auch dieses Erinnerungszeichen, um innezuhalten. Und dann flieht David von dort weiter. Bisher hat er ja eigentlich alles richtig gemacht. Zunächst ist er zum Propheten Samuel geflohen, dann zu seinem besten Freund Jonathan, jetzt in die Priesterstadt. Also es ist gut, wenn wir in Angst und Nöten sind, wenn wir uns an Menschen halten, die mit Gott unterwegs sind. An Vertraute halten. Aber jetzt lesen wir weiter in Vers 11, dass David jetzt zu den Feinden überläuft, zu denen, die nicht an Gott glaubten. Er begibt sich ausgerechnet zu den Philistern. Und David machte sich auf und floh an diesem Tag vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gad. Gad war eine der 5 größten Städte der Philister. Und die Knechte des Achish sagten zu ihm, ist das nicht David? David, der König des Landes, eigentlich war ja Saul der König, aber sie wussten, der geheime König, der alle Siege errungen hat, war ja David, also der König des Landes. Haben sie nicht von ihm bei den Reigentänzen gesungen? Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000? Er wird erkannt. Er hatte gehofft, er kann da untertauchen, aber er wird erkannt. Und jetzt lesen wir, als alles auffliegt, David nahm sich diese Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gad. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Händen und er kritzelte an die Flügel des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Also ein guter Schauspieler. Da sagte Achish zu seinen Knechten, siehe, ihr seht, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum bringt ihr ihn zu mir? Fehlt es mir hier an Wahnsinnigen, dass ihr diesen noch herbringt, bei mir zu toben? Sollte der etwa in mein Haus kommen? Also David rettet hier mit seinen menschlichen Möglichkeiten, mit seiner Cleverness, seiner Schauspielkunst, noch gerade mal so seinen Kopf aus der Schlinge. Damals war es so, dass geistig behinderte Menschen als von Gott geschlagen betrachtet wurden. Das heißt, man nahm sie nicht gerne auf, aber man dachte auch zugleich, sie sind irgendwie unter Gottes Schutz, unter den Schutz der Götter. Das heißt, man rührte sie auch nicht an. Insofern sehr verständlich, dass Achish denkt, also genügend Wahnsinnige schon bei uns, also jetzt hier noch einen neuen brauchen wir gar nicht, den nehmen wir weder auf, aber wir tun ihm auch nichts. Es war also sehr geschickt, aber es ist ja auch so entwürdigend, das zu lesen, dass David hier so in eigener Kraft rödelt und sich zutiefst demütigt. Hat er das nötig? Ich denke manchmal, wenn wir so ohne Gott unterwegs sind, Gott nicht vertrauen, dann greifen wir so zu den allerletzten Registern. Und wenn Gott gnädig ist, funktioniert es ja auch. Aber es ist so schade, was wir hier so sehen, wie David in seiner Angst in Kapitel 21 seinen Gott vergisst, dem er so vertraut hatte. Also können wir lernen, uns zu besinnen. Egal, was für euch, für ein schwarzer Panther vor euch steht, besinnt euch. Und wir können uns entscheiden, was nehmen wir an? Es ist doch sehr interessant bei dieser wörtlichen Übersetzung, David nimmt sich die Worte zu Herzen. Also, dass Angst uns anfliegt, das werden wir nie verhindern können. Aber die Frage ist, nehmen wir sie? Nehmen wir Worte, die uns ängstigen? In dem Fall die Bedrohung, dass seine Existenz erkannt worden ist unter den Philistern. Nehmen wir das an? Nehmen wir uns das dann richtig zu Herzen? Das ist eine aktive Entscheidung. Und da haben wir eine Wahl. Welcher Furcht gebe ich in meinem Herzen eine Landebahn? Was nehme ich an? Welche Worte, die über meinem Leben ausgesprochen sind, nehme ich an? Sind es Gottes gute Wahrheiten und Worte? Oder nehme ich Urteile von Menschen an? Was nehme ich tatsächlich an von dem, was um mich herum ist? Und was lege ich auf mein Herz? Welchen Wahrheiten gebe ich eine Landebahn in meinem Leben? Ich denke, es ist gut, wenn wir uns einfach mal eine Minute besinnen und vor Gott prüfen, wem und was wir eigentlich eine Landebahn geben. Es tut gut, sich auf Gott zu besinnen, seinem Einfluss Raum zu geben, seine Perspektive zu sehen. Und das erleben wir in Psalm 34, der in unserer Bibellese dran war und den David geschrieben hat nach dieser Geschichte. Ganz offensichtlich hat er sich nachher auf seinen Gott besonnen. Und er schreibt da, ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Und er befreit sie. Schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Glücklich ist der Mensch, der sich bei ihm birgt. Angst kann viel Schaden anrichten. Erst recht, wenn wir Angst Landebahnen in unserem Leben einräumen. Aber eine gute Lösung ist es, Gott zu suchen, in unseren Ängsten, in Furcht und in Nöten. Gott zu suchen. Gott ehrlich unsere Angst zu benennen. Ihm zu sagen, wie es uns geht. Und wir merken ja, wie David immer wieder in seinen Psalmen Gott das Herz ausschüttet. Wir können Gott alles klagen. Ihm unseren Schmerz, unsere Angst, unsere Not hinwerfen, vor die Füße knallen. Aber indem wir das vor Gott bewegen, macht auch Gottes Nähe etwas mit uns. David sagt hier und bekennt, er antwortete mir und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Wie viele Menschen haben immer wieder erlebt, dass Gott wirklich aus Ängsten herausrettet. Und David hat eine andere Perspektive. Er sieht plötzlich die übernatürliche Welt, dass nämlich Engel sich um uns lagern, da wo wir Gottes Angesicht suchen. Gott umgibt uns von allen Seiten, haben wir in den Hauskreisen in der Bibellese gelesen. Es ist ein schönes Bild, sich klar zu machen, wenn wir zu Gott flüchten, dann mobilisiert er seine Engel wie ein Schutzwall um uns. Gott umgibt uns, er möchte uns einschließen in seine Fürsorge. Und da, wo Gott Platz nimmt, da haben Ängste keinen Platz mehr. Sie haben nicht mehr die zerstörerische Macht in unserem Leben. Und David spürt dann etwas, er schmeckt, er sieht etwas, dass Gott gut ist. Und er sagt, glücklich ist der Mensch, der sich bei ihm birgt. Also wir dürfen uns in allen Ängsten auf Gott besinnen und wir dürfen seine Perspektive sehen, seinen Einfluss geltend machen. Und es ist eine Sache von Selbstleitung, von Selbstfürsorge, dass wir von Irrwegen umkehren. Und David tut das. David bekennt hier seine Schuld. Er bekennt sie auch öffentlich, als der Sohn des Priesters als einziger Überlebender bei ihm ankommt und sagt, ich bin schuld. Er hat verantwortungslos gehandelt und er bekennt sich dazu. Aber was wir dann ja auch brauchen, ist, dass wir Gnade walten lassen über unserem Leben. Dass wir nämlich uns auch selbst vergeben, wo Gott uns vergibt. Dass wir Schuld bekennen, aber auch unser Herz neu von Gottes Güte formen lassen. Nicht nur unser Herz anderen gegenüber, sondern dass wir auch mit uns nicht so streng ins Gericht gehen, sondern uns freuen über Gottes Gnade, der uns immer wieder begnadigt, egal nach welchen Irrwegen, nach allem, was wir vermurkst haben. Und dass wir dann gute Entscheidungen mit Gottes Hilfe treffen. Und noch ein wichtiger Aspekt: Nicht Umstände und Feinde sollen wir fürchten, sondern Gott. David fürchtet Gott. Und das ist keine Angst vor Gott, sondern Ehrfurcht bedeutet, dass wir groß von Gott denken. Gott steht über allem. Habt ihr noch mal vor dem inneren Auge diesen großen Löwen, der hinter dem Kleinen sitzt? Dass wir Gott für groß halten in unserem Leben, auch angesichts unserer Ängsten und Nöte. Ehrfurcht heißt von Gott groß denken. Und deshalb ihm zu vertrauen, ihn zu lieben, ihn zu erleben. Also wenn wir in Ängsten, Furcht und Not sind, und das kann immer wieder passieren und ganz unterschiedlich, dann dürfen wir Gott lieben. Das ist Dank, dass wir dir so wichtig waren, dass du uns so wertgeschätzt hast, dass du Angst und Furcht, Todesangst, Folter bis zum Kreuz durchlitten hast, weil du wolltest, dass wir für immer einen Gott für uns haben, einen Gott mit uns, einen Gott, der uns durchbringt durch alles. Du hast wie ein Löwe für uns gekämpft und du bist bei uns. Und dich wollen wir suchen, wenn die Angst uns anfliegt. Wenn wir uns vor etwas fürchten, dann wollen wir dich in Blick nehmen, deine Möglichkeiten. Dann wollen wir einen Blick kriegen in die übernatürliche Welt, wie du uns beschützt mit deinen Engeln, wie du uns umgibst mit deiner Liebe und Macht. Und dann soll Frieden einziehen. Danke, dass du uns so ermutigst heute, dass wir in deine Perspektive eintauchen. Danke, dass dein Tod am Kreuz und deine Auferstehung wirksam sind. Und dass wir uns jetzt im Lobpreis darauf besinnen dürfen und froh werden dürfen an deiner Gegenwart, an deiner machtvollen und kraftvollen Gegenwart. Dass wir froh werden dürfen, wenn wir Abendmahl nehmen und damit in deinen Bund eintreten, in diesen festen Verbund mit dir, wo uns nichts mehr Schrecken braucht. In Ängsten, Furcht und Not dich lieben. Das ist wirklich eine gute Antwort. Amen.